Domradio. Blick in die Bibel.
Herzlich willkommen zum Blick in die Bibel am Dienstag, 28. Juli. Der Blick in die Bibel, unser Podcast zum Tagesevangelium von domradio.de. Mein Name ist Roland Müller, ich bin Redakteur beim Domradio und wie schon gestern und die ganze Woche über sprechen wir auch heute mit Schwester Anne Kurz aus Münster. Hallo Anne.
Hallo Roland.
Schön, dass wir auch heute wieder miteinander sprechen können. Wir sind ja immer so ein bisschen dabei, dich im ersten Teil des Podcasts etwas besser kennenzulernen. Heute wollen wir da etwas über deine Ordensgemeinschaft, über Verbum.de sprechen. Wenn du jetzt jemandem, der oder die Verbum.de noch gar nicht kennen, erklären müsstest, was denn deine Ordensgemeinschaft ist, wie könntest du das in wenigen Sätzen zusammenfassen? Also wer ist Verbum.de?
Verbum.de ist erstaunlicherweise auf Mallorca entstanden, und zwar 1963 und ausgehend eigentlich von einer anderen Bewegung, die es auch bis heute gibt, das ist die Cursillo-Bewegung, Cursillo de Cristianidad. Und ja, wir müssen uns jetzt vorstellen, wir sind in der Zeit kurz vom Zweiten Vatikanischen Konzil, eine Aufbruchsstimmung, wo also auch viele Gemeinschaften entstanden sind. Und unser Gründer war Diözesanpriester eben in Mallorca. Und er hat Glaubenswochenenden angeboten. Also zunächst in der Cursillo-Bewegung. Und dort haben Laien eben auch Impulse gehalten. Und das waren dann feste Gesprächsgruppen über das ganze Wochenende hinweg. Also Glaubenskurse, wie die ja heute eigentlich auch wieder, ich will nicht sagen im Mode sind, aber doch eben stärker im Kommen sind, weil eben viele Menschen gar nicht mehr wissen, was ist jetzt der Glaube, wie kann ich das glauben? Und solche Gesprächsgruppen ja, sind ja ganz wichtig heute auch in den Gemeinden sogar, dass man über den Glauben spricht. Und dann wurde aber leider für die Frauen verboten, dass sie diese Glaubenskurse weitergeben, also dass sie diese Glaubensimpulse hielten. Und das fand unser Gründer ausgesprochen schade. Und hat dann ja, ebenfalls also auf seine eigene Kappe sozusagen auch diese Glaubenswochenenden angeboten mit den Frauen. Und das wurde erstaunlicherweise nicht verboten. Und da sind eben die ersten Schwestern sozusagen draus entstanden, die dann gesagt haben, sie möchten das ihr Leben lang machen. Man hatte dann geguckt, ob die in andere Ordensgemeinschaften passen würden. Und beidseitig kam man zu dem Ergebnis, dass das nicht der Fall sein würde. Dann sind später die Brüder dazugekommen und auch die Ehepaare. Also wir haben drei Zweige, das ist für uns auch ganz konstitutiv und wichtig, Schwestern, Brüder und Ehepaare. Und eben auch ja, Menschen, die sich einfach mit uns engagieren, die auch sagen, Gebet und Verkündigung ist für uns wichtig. Das sind die beiden Pole, also Gebet und Verkündigung in einer ja, lebendigen Gottesbeziehung. Also deswegen werden wir es auch so ein bisschen spontaner vielleicht ja, als in anderen Ordensgemeinschaften, was mich am Anfang eben auch, ich hatte ja auch gestern schon mal erzählt, dass es am Anfang für mich so ein bisschen befremdlich, will ich mal sagen, war auch, also diese Form des Lebens von den Mutter-Theresa-Schwestern kann sich doch etwas, ja, das Geordneter auch, was ja auch Vorteile hat. Ja, und wir sind da vielleicht ein bisschen spontaner manchmal unterwegs, haben natürlich auch unsere Gebetszeiten und so weiter. Und Verbum.de ist eigentlich genau, wirklich Gebet und Verkündigung. Und es geht sehr um die persönliche Gottesbeziehung. Also unser Gründer hatte eine Grunderfahrung, wo er Gott, zu Gott gebetet hat als 14-jähriger Junge und hat gesagt, wenn es dich gibt, dann mach mich glücklich. Und in dem Moment hat er eben ein ganz, ganz großes, intensives Glücksgefühl erfahren, an dem er auch dann nie wieder zweifeln konnte. Und das war sozusagen die Gründungserfahrung vielleicht auch, ja.
Bei einer Ordensgemeinschaft und bei euch ja auch ist ja Spiritualität ganz wichtig. Du hast es ja gesagt, Verkündigung und Gebet. Wie ist denn eure Spiritualität gekennzeichnet? Was macht sie aus?
Also einmal wirklich, wir beten sehr stark vom Wort Gottes ausgehend, also von der Bibel, in Stille, also morgens anderthalb Stunden, wenn wir das irgendwie können. Also bei mir ist es durch das Pendeln manchmal auch schwieriger. Und eben aus dieser Stille so auch die Bibelstellen, die Schriftstellen zu betrachten und das dann eben auch in der Verkündigung weiterzugeben. Also das ist ganz wichtig. Ein bisschen dominikanisch eigentlich. Also das, was wir betrachtet haben, weiterzugeben, das ist ein Grundsatz eben, den Dominikus auch gelehrt und vor allem auch gelebt hat. Das teilen wir. Wir haben auch ignatianische Anleihen, sage ich mal, durch die starke Arbeit mit den Exerzitien. Und von der Gebetsform her, also das innere Beten, das schweigende Beten, da haben wir auch viel, wir sind eine spanische Gründung. Das kann nicht anders sein von Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz.
Du hast ja gesagt, Verbum Dei kommt aus Spanien, du lebst eben jetzt in Deutschland. Das heißt also dann auch, Deutschland ist keiner der Schwerpunkte deiner Gemeinschaft.
Also jetzt zahlenmäßig sicher nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig, Menschen für Deutschland zu gewinnen, schon wegen der Sprache und auch das Klima, muss man sagen. Auch mit dem Klima kommen nicht alle zurecht. Gleichzeitig schätzt man das schon sehr auch. Auch unsere jetzige Leitung schätzt die Niederlassung in Deutschland, eben weil hier die Kirche auch ganz besonders ist. Also zum Beispiel das Phänomen, dass es Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen gibt, dass man als Frau in der Kirche einen guten Job haben kann, auch wo man in der Kirche wirksam ist, wo auch eine geteilte Leitung vielleicht da ist. Wo Frauen eben auch Theologie studieren mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit. Das ist etwas, was eben auch attraktiv ist. Vielleicht auch unsere Form der Liturgie, auch jetzt die Wort Gottes feiern. Das ist schon etwas, das ja nicht alle immer sofort gut finden, aber was vielleicht doch eben auch für eine internationale Gemeinschaft von Wichtigkeit ist.
Und wenn man jetzt zahlenmäßig gucken müsste, wo leben die meisten von euren Schwestern, Brüdern?
Also wir haben viele Mitschwestern in Spanien, in Mexiko sind sehr viele, Lateinamerika überhaupt ist zahlenmäßig ganz gut vertreten, die Philippinen und vor allem aufblühend sind die afrikanischen Gründungen. Also aufblühend seit vielen Jahren jetzt aber auch schon, ja. Also das ist ein ganz, ja, ein ganz, eine ganz andere Form von Kirche sein als eben hier in Europa auch. Und das ist auch ganz beeindruckend, mit wie viel Freude und Leidenschaft diese Mitbrüder, Mitschwestern oder auch die Ehepaare von dort unterwegs sind.
Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick in deine Gemeinschaft in Verbum Dei, liebe Schwester Anne. Und wir widmen uns jetzt dem Tagesevangelium.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit verließ Jesus die Menge und ging in das Haus. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete: Der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gesetzloses getan haben, und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre.
Ja, auch im heutigen Evangelium geht es ja wieder um ein Gleichnis. Und da fragen die Jünger Jesus einfach mal nach der Auslegung des Gleichnisses. Also ich finde das immer irgendwie sympathisch, dass selbst die engsten Schüler und Freunde von Jesus ihn nicht so richtig verstehen. Oder wie siehst du das?
Wir haben hier wirklich einen Ortswechsel. Also sie gehen in das Haus. Vorher hat Jesus ja vom Boot ausgesprochen, einer relativ großen Menge entgegen. Und die Jünger haben jetzt vielleicht auch einfach die Traute, ihn zu fragen, erklär uns das bitte. Wir können das nicht verstehen. Und das erfordert ja auch Mut. Und Jesus erklärt es ihnen auch. Und hier haben wir wirklich dieses Meister-Schüler-Schülerinnen-Verhältnis, das ich auch ganz, ganz wichtig finde. Also diese vertraute Beziehung eben, wo man auch sagen kann, ich verstehe es nicht, erkläre es mir bitte. Und das, ja, finde ich schön. Also, dass sie diesen Mut haben und im Haus eben, ja, diese vertraute Szene ist des Erklärens. Jesus hat ja auch vorher schon einmal gesagt, die Jüngerinnen und Jünger sind für ihn Mutter und Schwester und Bruder. Also auch das finde ich eine ganz wesentliche Aussage darüber, wie er die Beziehung zu ihnen sieht, eine wirklich vertrauensvolle Beziehung des Zusammenwachsens, Zusammenlernens.
Das Evangelium hat ja ganz schön grausame, martialische Bilder, wie es dann im Jenseits beim jüngsten Gericht vielleicht von sich geht. Also müssen wir Angst haben davor?
Ich glaube nicht, dass das die Intention dieses Gleichnisses ist. Es geht, glaube ich, eher so auch den Blick zu weiten. Also mir ist da Papst Benedikt eingefallen, der hat ja eine Enzyklika geschrieben, die ich persönlich sehr schön finde, Spe Salvi, also auf Hoffnung hin gerettet. Er beschreibt darin eben sehr stark, dass Glaube Hoffnung ist und es geht ja um Hoffnung in diesem Gleichnis. Und ich finde, wenn er jetzt sagt, also die Bösen, die Gesetzlosen, die werden in den Feuerofen geworfen, dann hat das etwas, wo er ausdrückt, es wird Gerechtigkeit hergestellt werden. Und ohne die Gerechtigkeit könnten wir nicht an ein ewiges Leben glauben, das wirklich eine Hoffnung bringen würde. Eine Hoffnung, die uns aufrichtet, schon hier und jetzt. Und von daher finde ich nicht, dass es Angst schürt und uns irgendwie einschüchtern will. Es ist die große Hoffnung und wir haben ja dann am Schluss ein ganz starkes Bild. Die Gerechten, die werden im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Und Gott ist ja selber die Sonne. Also die Sonne ist ein Bild für Gott. Die werden sein wie Gott tatsächlich, ja, also die Gerechten, die werden leuchten. Und darin ist so viel Hoffnung ausgedrückt. Mir kam auch der Film über Sophie Scholl, der ja vor einigen Jahren lief, wo man auch bemerkte, im Zuge dieser Verhöre, wo sie ja Todesangst auch ausstehen musste oder konnte, sie hat ja trotzdem geleuchtet. Oder auch von Stephanus sehen wir das in der Bibel, also in Todesangst noch leuchten sie. Ein Oscar Romero und viele Menschen, die sich auch heute einsetzen im Großen und im Kleinen gegen schlimme Politik, gegen Tyrannei, gegen Krieg, die haben ein Leuchten, das ihnen niemand nehmen kann. Also selbst wenn ich jetzt sozusagen sagen würde, vielleicht komme ich nicht in den Himmel, aber ich wüsste, es würde mir reichen, eigentlich das Leuchten derer zu sehen, die die Gerechtigkeit gelebt haben, weil das einfach... Schon das würde so viel Hoffnung in mir auslösen und so viel Freude, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, Anteil zu haben am Himmel. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schönes, sehr starkes Bild der Gerechtigkeit.
Aber ich muss sagen, ich könnte es auch verstehen, wenn Menschen sagen, okay, dieses Evangelium lese ich schon mit so ein bisschen Angst, denn ich muss mich ja fragen, zu welchen gehöre ich denn vielleicht hinterher?
Ja, aber da würden wir wirklich jetzt in einen Dualismus kommen. Also das kann man verstehen tatsächlich aufgrund jetzt dieser Worte. Aber das kann jetzt Jesus wirklich nicht gemeint haben, dass einige sozusagen gut sind und die anderen sind vom Teufel gesät. Da würden wir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in Teufelsküche kommen, in einen Dualismus geraten. Und das würde tatsächlich jetzt nur noch Angst herbeirufen. Nein, Jesus endet ja mit diesem bekannten Aufruf auch, wer Ohren hat, der höre. Und das würde er ja nicht sagen, wenn es sowieso klar wäre, einer ist schlecht gesät, einer ist gut gesät. Also es geht darum, wirklich wach zu werden, hinzuhören, auch für das eigene Leben, Mut zu schöpfen. Und ich glaube wirklich, dieser Blick nach vorne ist ein Blick der Hoffnung, geben soll. Also Jesus hat ja jetzt an dieser Stelle auch im Evangelium schon die Schriftgelehrten, und die Pharisäer gegen sich. Also er ist eigentlich schon in Todesgefahr. Und ich glaube, es ist eher so zu verstehen, er lehrt die Jünger, nach vorne zu blicken. Ja, da schreibt Ratzinger bzw. Papst Benedikt auch, es ist der Blick nach vorne, der uns die Hoffnung schenkt, eben für den Alltag, in dem wir uns eben bewähren. Und um die Gerechtigkeit tun zu können, brauchen wir diesen Blick nach vorne.
Sagt Schwester Anne Kurz von der Gemeinschaft Verbum Dei aus Münster. Vielen Dank, Schwester Anne.
Gerne.
Wir hören uns dann morgen wieder. Mein Name ist Roland Müller, Redakteur bei domradio.de. Und wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind, auch wieder mit Schwester Anne beim Blick in die Bibel.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.